Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Der Salon Finkelplatz aus dem Herzen Berlin. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, liebe Zuschauer. Kriegs- und Krisengebiete sind seit über 10 Jahren sein Job. Er interviewt die Mächtigen dieser Welt. Seit letztem Jahr ist er auch das markenübergreifende journalistische Gesicht des Axel Springer Verlags. Er hat einen wahnsinnig erfolgreichen Podcast und er ist auch noch stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung. Und heute wollen wir mehr über ihn und sein Leben erfahren. Herzlich willkommen, Paul Ronsheimer.
Hallo Paul, schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist, Paul. Du bist ja praktisch gerade eingeflogen. Mal wieder ein Exklusivinterview mit Netanyahu, dem israelischen Premierminister, in Tel Aviv geführt.
Ja.
Und auch wieder Schlagzeilen gemacht.
Ja, ich glaube, wir hatten wirklich Glück vom Timing. Eigentlich sollte es vor einer Woche stattfinden. Da ist er krank geworden, da war ich schon da. Ich dachte erst, es war eine Ausrede, dass es irgendwie zu schwierig wäre, jetzt in der Lage in Rafah und in der Gesamtlage ein Interview zu geben. Und dann bin ich wieder hingekommen. Am Samstag und am Sonntag haben wir das Interview geführt. Ich habe ihn zuletzt im Oktober getroffen, glaube ich, kurz nach dem 7. Oktober. Und ich muss sagen, dass ich vor, also schon einige Leute interviewt habe, Präsidenten, Premierminister, aber vor Netanyahu hat man doch immer besonders Respekt, weil er einfach rhetorisch wahnsinnig gut ist und man sich irre vorbereiten muss. Und ich war ein bisschen nervös vor diesem Interview. Tatsächlich war er weniger, wie soll ich sagen, aggressiv ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber er ruhte mehr in sich als beim ersten Interview, was mich gewundert hat, denn die Lage ist ja, also aus meiner Sicht zumindest, eher schwieriger geworden.
Es gibt ja wahnsinnigen Druck international auf Israel im Gazastreifen, ja eigentlich aufzuhören oder humanitäre Hilfe mehr noch stärker zuzulassen. Er hat ja bei dir im Interview gesagt, wir sind jetzt 3/4 des Weges praktisch gegangen, jetzt müssen wir das letzte Viertel auch noch gehen und gerade um Rafah weiter kämpfen. Gibt es da eine Chance, dass die Kämpfe in Israel bald zu Ende sein könnten?
Ich glaube nicht. Tatsächlich war das Interview auch eine Antwort auf den US-Präsidenten, auf Joe Biden, der ja ihn gewarnt hat, ihn vor einer roten Linie gewarnt hat, die mit Rafah einhergehe, also wenn er dort weiter vorangehen sollte. Gleichzeitig hat er gesagt, dass Netanyahu Israel mehr schaden würde als helfen. Auch das ein ziemlicher Angriff des engsten Alliierten Israels. Joe Biden und Benjamin Netanyahu kennen sie seit 40 Jahren, also eine lange politische Gemeinschaft eigentlich. Umso erstaunlicher war das. Ich habe da nicht so eine leichte Antwort drauf. Also es ist, als Journalist darf man natürlich nie sagen, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist echt schwer zu sagen. Einerseits ist die Lage unfassbar dramatisch für ganz, ganz viele Zivilisten dort. Was ich nicht verstehen kann, ist, warum Israel es nicht besser hinbekommen hat, eben die Menschen dort auch zu versorgen. Also dass sozusagen auf dem Landwege mehr Versorgung bereitgestellt wurde, warum man das nicht besser geplant hat, warum im Norden es nicht bessere Versorgung gibt, das verstehe ich nicht. Da fand ich, hat er auch nicht wirklich eine richtige Antwort liefern können. Auf der anderen Seite kann ich Israel oder auch Netanyahu verstehen, wenn er sagt, dass wenn in Rafah eben viele Terroristen sich weiter verstecken, dass er aus reiner militärischer Perspektive dort angreifen will. Jetzt ist die Frage, wie viele Zivilisten fallen dem zum Opfer, und das ist eine ja kaum zu beantwortende Frage, die für Israel unglaublich schwierig ist, noch viel mehr für die Menschen dort eben vor Ort, weil die Terroristen sich dort verstecken, in den Tunneln, aber auch in den Häusern. Und ich finde es immer ein bisschen zu einfach, Israel zu sagen, ihr müsst jetzt aufhören. Ja? Also das ist, geht mir natürlich auch so, wenn ich die Bilder sehe in diesen Gebieten, und ich habe aus vielen Orten dort berichtet, aus dem Irak, aus Syrien, daher kenne ich es. Leider können wir internationalen Reporter nicht nach Gaza weiterhin. Man kann nur mit der israelischen Armee rein, was ich für einen großen Fehler halte und auch für ein großes Problem, dass internationale Reporter zumindest nicht von vor Ort berichten können. Aber Wer sind wir, Israel zu sagen, dass, wenn dort weiter Terrorzellen sind, sie nicht gegen die vorgehen dürfen, wenn wir auch weiter zurückblicken, was am 7. Oktober passiert ist?
Es ist, glaube ich, ein wahnsinnig schwieriges Thema und so schwer zu kritisieren.
Ja, völlig richtig. Ich glaube, manchmal muss man auch gerade bei so etwas, gerade bei diesem Nahostkrieg, bei dem Nahostkonflikt insgesamt, es gibt da nicht schwarz oder weiß. Ich finde, das gab es schon nach dem 7. Oktober sehr, sehr klar. Aber jetzt zu sagen, unter allen Umständen weiterkämpfen, ist schwierig. Aber auch zu sagen, ihr müsst jetzt sofort aufhören, ist genauso schwierig. Ja? Und ich finde, mit einem hatte Netanyahu doch auch recht in dem Interview. Er hat mehr oder weniger dem Westen oder der Bevölkerung im Westen Doppelmoral vorgeworfen und hat gesagt, warum gab es eigentlich keine Demonstrationen, als Hunderttausende im Jemen gestorben sind, als es US-Angriffe und irakische Angriffe gegen ISIS gab, aber eben auch Zivilisten, die dort im Irak und in Syrien gestorben sind. Also diese besondere Emotionalität kommt ja auch nochmal dazu.
Wir wollen heute eigentlich deutlich mehr über die Ukraine sprechen, aber da du gerade bei Netanyahu warst, dachte ich, müssen wir auch gleich mal so starten. Ukraine, 2 Jahre der Krieg jetzt hat sich der Papst am Wochenende auch geäußert und legt praktisch der Ukraine den Mut nahe, die weiße Fahne zu hissen. Da gab es auch sehr viel Kritik an der Aussage vom Papst und auch, dass er das nicht ausgewogen genug gesagt hat. Kannst du sowas nachvollziehen? Weil eigentlich wünscht man sich ja das Ende des Krieges und man wünscht sich den Frieden, aber die weiße Flagge zu hissen ist dann auch nicht das Richtige.
Niemand wünscht sich diesen Frieden mehr als die Ukrainer. Ich kann mich an die ersten Tage des Krieges sehr gut erinnern, als ich in Kiew war. Und das war in irgendeiner Nacht, wo wir zwischen verschiedenen Häusern hin und her gefahren sind. Ich war damals mit Vitali Klitschko und Wladimir Klitschko unterwegs, weil auf sie Jagd gemacht wurde, von russischen Spionen, die damals in der Stadt waren. Und ich weiß noch, dass wir irgendwo saßen und die beiden tatsächlich über den Papst gesprochen haben, weil es eine Debatte damals gab, warum der Papst nicht nach Kiew kommt und warum der Papst sich nicht schützend in diesem Moment vor die Zivilisten in Kiew stellt. Das war eine Situation, wo Millionen geflüchtet sind, alle raus, ja, und ein paar wenige Journalisten waren drin und ein paar wenige Zivilisten sind in Kiew geblieben. Und damals gab es dann einen offenen Brief von Zelensky, ich glaube auch von Klitschko, von anderen an den Papst, der unbeantwortet blieb. So, und wenn ich jetzt sehe, dass es das Treffen gab und dann der Papst versucht es jetzt ein bisschen als missglückte Formulierung zu verkaufen, ich glaube, es war schon so gemeint. Ja, und wenn wir sehen, welche Auswirkungen das hat, wenn dann die Linkspartei oder Wagenknechtpartei oder die AfD, die das sofort zum Anlass nimmt, zu sagen, schaut her, selbst der Papst sagt das, ja, kann man immer nur sagen, also in einer Situation, wo in den besetzten Gebieten in den gleichen Minuten, wo der Papst das fordert, weiter Menschen vergewaltigt werden, Menschen sterben, Menschen gefoltert werden, zu sagen, die sollen aufgeben und dann weiter in diesen besetzten Gebieten leben, beziehungsweise diejenigen, die in den Gebieten sind, die von der Ukraine kontrolliert werden, laufen Gefahr, dann auch von den Russen eingenommen zu werden. Also das ist als Papst, finde ich, eine sehr beschämende Aussage.
Es gab ja in diesem Krieg bisher verschiedenste Wendepunkte. Der erste war, dass man am Anfang dachte, Kiew wird überrannt. Dann wurde aber ein Flughafen außerhalb der Stadt nicht eingenommen von den Russen. Das war ein wichtiger Wendepunkt für die Ukraine. Dann gab es 2022 eine Offensive der Ukrainer, wo man doch wieder Gebiet zurückgewinnen konnte. Und jetzt haben wir gesehen, dass Offensiven nicht mehr erfolgreich sind und die Russen am Vormarsch sind. Diese 2 Jahre, ist das wirklich immer nur so ein Stellungskrieg? Du hast das ja vor Ort so verfolgt.
Nein, es war nicht nur Stellungskrieg. Du hast Kiew angesprochen. Da wurden die Russen in die Flucht geschlagen. Das waren unglaubliche Tage und Wochen. Wir internationalen Reporter, die dort waren, mit wenigen nationalen, als man zurückkam von der Front, die ja direkt rund um Kiew war, kam man zurück und hat, das war das Hotel Interconti Kiew, das war das letzte, was offen hatte, und unten hatten sie schon das Wasser in diesen Swimmingpool gelassen, weil sie dachten, sie werden irgendwie ohne Wasser klarkommen müssen, und hatten Essensvorräte bereitgestellt. Und die Fernseher funktionierten noch und man kam zurück und hat Militärexperten bei CNN und Fox oder wo auch immer gesehen, die gesagt haben, nur noch 24 Stunden, dann ist die Stadt umstellt. Und für mich waren die Situation, gerade für die Ukrainer in dem Moment, mein bester Kumpel Vadim, der seit 10 Jahren mit mir arbeitet, der aus Donetsk kommt und der auf Listen des ukrainischen Geheimdienstes stand, ist weinend vor mir zusammengebrochen, wollte das Hotel verlassen und habe ich gesagt, ja, geh nach Westen, kam er zurück, weil er gesagt hat, ich kann euch nicht alleine lassen. In den ersten Tagen sind viele auch Reporter umgekommen, ein Freund von mir, Pierre, der für Fox News gearbeitet hat, ein anderer hat schwer verletzt überlebt, Benjamin Hall. Und wenn man dann dort war und die Zivilisten gesehen hat, man dachte in den ersten Tagen, das würde fallen. Also es war, wie kann man gegen die Russen, die Syrien erobert haben, wie kann man gegen die bestehen? Also das war, und wenn man zurückblickt, du hast es angesprochen, der Flughafen, war es auch mehr von Zufällen abhängig und Glück und natürlich auch bestimmten Waffen, die man dann hatte von den Amerikanern, dass man es geschafft hat. Was passierte danach? Die Ukrainer haben es geschafft, bestimmte Gebiete einzunehmen, im Osten und im Süden, oder zurückzuerobern von den Russen. Das war moralisch sehr, sehr wichtig. Und das war die Zeit, in der Putin in Panik geriet. Und wenn wir zurückblicken, wissen wir heute mehr. Was passierte in diesen Monaten? Und es gibt erste Berichte darüber und ich gehe davon aus, dass darüber noch mehr auch öffentlich wird. Es gab konkrete Überlegungen, Drohungen von Wladimir Putin intern, Atombomben einzusetzen. Lange Zeit war es nur eine Spekulation, aber heute wissen wir, die New York Times hat es geschrieben, auch CNN und andere, dass es diese konkreten Drohungen gab. Warum gab es die in diesem Zeitraum? Weil die Ukraine ganz viele Gebiete zurückerobert hat. Ich glaube,
und ja, Atomwaffen in der Ukraine
einzusetzen. Taktische Atomwaffen. Das bedeutet, einen Nuklearschlag, der begrenzt ist, also auf einen gewissen Korridor der Front zum Beispiel. Es ist nicht vergleichbar mit großen Atomschlägen, ja, die wir in der Vergangenheit erlebt haben im Zweiten Weltkrieg oder dann danach. Aber es wäre natürlich eine andere Welt danach. Ja, so das. Ich glaube, wenn man heute zurückblickt, wissen wir mehr, warum, und das war damals ja auch schon Theorie, warum auch Deutschland so gezögert haben könnte ganz am Anfang. Und Putin wurde wahnsinnig nervös in diesen Monaten. Was passierte danach? Die Ukrainer haben es geschafft, bestimmte Teile zurückzuerobern. Das waren die Regionen um Kharkiv, die Regionen im Süden, dann Cherson. Aber dann sind sie nicht weitergekommen. Warum sind sie nicht weitergekommen? Es gab nicht genügend militärisches Gerät, genügend Panzer. Genügend Fahrzeuge einfach, um zurückzuerobern. Und wenn sie die da gehabt haben, sagen die Ukrainer, sie wären weitergekommen. Und dann hatten die Russen sehr viel Zeit. Sie hatten 5 Monate Zeit, Festungen aufzubauen, Minenfelder zu legen. Westliche Geheimdienste lagen komplett falsch mit ihrer Analyse damals, dass sie gesagt haben, die Ukrainer können das schaffen. Sie konnten nicht durch diese Festung. Ich war dort, habe von dort berichtet, im Süden im Sommer letzten Jahres. Man hat ohne Ende tote Soldaten gesehen, die Gliedmaßen verloren haben. Also es war grausam. Und danach war eigentlich klar, dass es für die Ukraine sehr, sehr schwierig werden würde. Schon im Sommer, Herbst. Weil die USA, das war klar, niemals wieder so viel Militärgerät für die Ukraine reichte, es nicht liefern würde wie im Frühjahr letzten Jahres. Jetzt sind wir in der Situation, wo die Ukrainer verteidigen. Die Russen kommen langsam voran. Sie haben mehrere Vorteile. Einerseits ein Übergewicht an Munition, 10-1 in der Artillerie. Sie haben massiv mehr Menschen, was einen Unterschied macht. Und sie haben Gleitbomben, sie haben Flugzeuge, sie haben eine Luftüberlegenheit immer noch. Und das bedeutet, dass die Russen langsam Gebiete gut machen. Und die Ukrainer müssen verteidigen. Die Frage ist, wie lange können sie verteidigen noch? Die Frage ist, wer wird US-Präsident? Und die dritte Frage ist, wie sehr ist Europa bereit, die Ukraine zu verteidigen? Wir erleben alle den Streit und die Debatten. Ich glaube, das werden sehr, sehr harte Monate für die Ukraine.
Also wir brauchen deutlich mehr Waffen für die Ukraine und die Moral wahrscheinlich muss im Land auch erhalten bleiben, damit
die Motivation weiterhin da ist.
Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Ne? Ich meine, stell dir vor, deine, ja, vielleicht in der Ukraine noch ein bisschen, Kiew ist eigentlich eine Stadt wie Berlin. Ja? Ich erinnere mich, in der Corona-Zeit, viele Freunde von mir sind hingefahren, weil die Clubs da offen waren, ja, und haben da gefeiert. Und es ist eine sehr europäische Stadt eigentlich. Und dass Kiew angegriffen würde, haben die Menschen bis zuletzt nicht glauben wollen. Und dann wird deine Stadt angegriffen und du fühlst dich natürlich auch emotional so und natürlich verteidigst du deine Stadt. Nicht alle, aber sehr, sehr viele. Nach 2 Jahren Krieg oder länger als 2 Jahren Krieg stellst du dir natürlich als junger Mann die Frage, will ich für Avdiivka sterben? Will ich für Dörfer im Osten sterben? Wofür bin ich bereit zu sterben, ganz persönlich? Zu viele haben auch das Land verlassen können, ja, aus Sicht jetzt der politischen Führung. Ich kann jeden verstehen, der nicht kämpfen will, aber für die ist das natürlich ein Problem. Und das Problem ist, und du hast es angesprochen, die Motivation. Aber die Soldaten, wenn man sie trifft, ja, ich war viel dort eben an der Front direkt, wo man dann im Schlamm sitzt mit den Soldaten, stundenlang, tagelang, nächtelang, mit ihnen ins Gespräch kommt. Sie halt sagen, okay, aber wenn wir dieses Dorf nicht verteidigen, dann ist das nächste Dorf dran und da wohnt meine Schwester. Und im übernächsten Dorf wohnt meine Cousine und da hinten wohnt meine Oma. Ja, also die Russen kommen immer näher. Und die Ukrainer glauben nicht daran, dass man mit Putin einen Frieden schließen kann. Putin hat in all seinen Interviews, in all seinen Äußerungen immer wieder gesagt, dass die Ukraine aus seiner Sicht nicht existieren darf, dass sie zu Russland gehört, dass man alles Ukrainische ihnen nehmen will. Ja, das merkt man oder sieht man in den besetzten Gebieten. Und deswegen ist es so schwer für die Ukraine zu sagen, wir setzen uns an einen Tisch. Heißt es, es ist ausgeschlossen? Nein, das heißt es nicht. Es kommt sehr darauf an, was es für Möglichkeiten gibt, sich zu verteidigen bzw. wieder in die Offensive zu kommen.
Du hast es gerade angesprochen, du sitzt da mit Soldaten da im Schlamm tagelang. Wie arbeitet man als Kriegsreporter? Hast du ein spezielles Training gehabt? Ist das jetzt die jahrelange Erfahrung?
Ja, wir haben immer wieder Trainings, klar, das gehört dazu. Ich glaube, so richtig vorbereiten kann man sich da nicht drauf. Ich wollte das auch nie werden. Ja? Ich war Sportreporter oder Lokalreporter in Ostfriesland, komme aus Aurich gebürtig, war dann in Emden und bin durch Zufall bei Springer gelandet, auf der Springer Akademie dann. Und daraus ist dann war ich Politreporter in Berlin und daraus ist es dann entstanden. Und plötzlich war ich am Maidan und aus dem Maidan wurde ein Krieg. Ja, vorher war ich bei der Arabischen Revolution. Aus dem Maidan wurde der Überfall auf der Krim, genau vor 10 Jahren heute, glaube ich sogar. Der Krieg im Osten der Ukraine. Was mich schon damals fertig gemacht hat, war, wie wenig das wahrgenommen wurde. Also jetzt nicht die Berichterstattung, sondern die Tatsache, was Putin dort tut, wie wenig Konsequenzen es für Sanktionen gab, dass wir Nord Stream 2 weitergemacht haben, dass niemand die Warnung ernst genommen hat, dass Kiew dran sein könnte, dass Russland eine Kertschbrücke bauen könnte, wo heute alle Logistik reinführt. Das ist etwas, was mir nicht in den Kopf geht bis heute so richtig. Aber so bin ich da gelandet.
Man hat immer das Gefühl, dass du so besonders nah dran bist. Gehst du mehr Risiken als andere ein oder bist du einfach nur auch so häufig medial zu sehen, dass man dich so stark wahrnimmt?
Nein, ich gehe nicht mehr Risiken ein. Also wir haben tolle Reporter bei Welt zum Beispiel, Steffen Schwarzkopf, ZDF, Katrin Eigendorf beim Spiegel, Christoph Reuter, Johanna, tolle Fotografin. Es gibt sehr, sehr viele tolle Reporter in Deutschland. Was das Risiko angeht, ich glaube, es ist schwer zu kalkulieren. Ja, ich habe gerade von meinem Freund gesprochen, Pierre, mit dem saßen wir morgens in Kiew am Frühstückstisch und haben uns überlegt, wo fahren wir hin, ja, was ist unsere Route. Und da ging es darum, Richtung Butscha zu fahren oder Irpin. Und er hatte sich dann Irpin ausgesucht, wo er eine Schalte machen wollte. Oder er war der Kameramann, sein Reporter Benjamin wollte dort eine Schalte machen. Wir haben ihr Auto geparkt, sind in ein Militärfahrzeug, wollten von dort berichten. Eine Rakete kam und er war sofort tot. Also klar, gehst du mehr Risiko ein, je häufiger du dort bist. Ich bin keiner, der das jetzt wochenlang, monatelang aus Adrenalingründen macht, sondern ich habe großen Respekt, immer wieder auch in solche Situationen zu gehen und mache das auch nur, wenn ich glaube, dass es wichtig ist, in dem Moment zu erfahren, was die Soldaten sagen. Jetzt vor 14 Tagen zum Beispiel, als ich zuletzt da war, ging es darum, eben klar zu machen, wie dramatisch der Munitionsmangel ist. Ja, da bringt es mir nicht, auch wenn die Stadt nah dran ist, irgendwie aus einer Stadt zu berichten und Soldaten, sondern da brauche ich die Soldaten, die an der Front im Schützengraben sind und mir zeigen, dass sie keine Munition haben oder doch Munition haben oder ja, also die klassische Recherche vor Ort. Mache ich das zweimal hintereinander? Nein, ja, also wenn die Geschichte, aber dann gibt es möglicherweise eine andere Geschichte, die man erzählen will. Aber es ist nicht so, dass ich jeden Morgen denke, Mensch, toll, ich muss da jetzt irgendwie noch näher dran gehen und noch näher dran gehen, ja. Ja, also
muss man da auch sein Handy ausmachen, dass man nicht geortet werden
klar.
Kann?
Ja, klar. Also du musst natürlich dein Handy in Flugmodus machen. Die Soldaten kommunizieren eigentlich alle per Starlink. Also Elon Musk Erfindung. Ne? Du hast da auch gar kein Netz mehr. Das ist normalerweise eh alles kaputt. Meistens kannst du nur noch an die Front, wenn du nachts fährst, weil die russischen Drohnen so gefährlich geworden sind. Es gibt wahnsinnig viele Drohnen, die von den Russen eingesetzt werden, um alle anzugreifen, die dort an der Front sind. Das ist eigentlich das Gefährlichste, auch für Journalisten, für Menschen, die helfen. Ja, das ist wirklich, und diese Drohnengefahr, muss ich sagen, Artillerie, das geht los, ja, und du merkst, es passiert was. Bei einer Drohne habe ich immer im Kopf, ja, wahrscheinlich haben viele diese Bilder schon mal gesehen im Internet, wenn eine Drohne einschlägt in diesem Krieg, ja, es geht einfach blitzartig. So, und du hast das schon im Kopf und denkst, um Gottes Willen, ja, wenn du ein Surren hörst, ob jetzt die Drohne, du kannst auch nicht viel machen, ne? Ich meine, du siehst die Steuerung teilweise selbst gesteuert, FPV-Drohnen der Soldaten, die dann einfach genau und gezielt einschlagen.
Erzählst du zu Hause, Familie, Freunden noch, wo du genau wann bist oder sagst du lieber, ich will die gar nicht damit belasten?
Nee, mache ich eigentlich nicht mehr tatsächlich. Meine Mutter fragt dann manchmal oder meine Freunde so, aber ich weiß ich nicht, warum soll ich da jemandem Sorgen bereiten? Die wissen ja eh, dass ich in der Ukraine bin. Wenn ich dann noch einen detaillierten Tagesablauf gebe, kriegen die, glaube ich, einen Herzinfarkt. Also vor allem bestimmte Dinge. Ich meine, was man auch schwer erklären kann, ja, Krieg ist eben nicht immer gleich Krieg. Ja, auch in der Ukraine gibt es Orte wie Kiew. Ja, da hört man vielleicht in den Nachrichten, gibt es Drohneneinschläge und so. Aber es ist jetzt aus meiner Perspektive heraus völlig ungefährlich. Ja, das klingt jetzt bescheuert, aber dass du da getroffen wirst, musst du schon sehr, sehr viel Pech haben. Ja, also das ist so. Was anderes ist eben, wenn du an der Front bist.
Jetzt haben wir viele Diskussionen gehabt über die Waffenlieferung mit Panzern, jetzt Taurus, jetzt gab es noch einen Abhörskandal. Wären solche Waffen wie Taurus, so ein Marschflugkörper, wäre das ein Argument zu sagen, das wäre so ein Gamechanger oder ist das eben auch nur ein kleiner Punkt?
Nein, das wäre es nicht. Ich bin, auch wenn ich viel von dort berichte, jetzt kein Waffenexperte. Ja, also ich interessiere mich auch nicht so wirklich für Waffen. Natürlich muss ich das beruflich, aber es ist jetzt nicht so Leute, die dann so ne, alles direkt aufzählen können und so lang und dies und jenes und solches. Das ist nicht so meins. Aber wenn man mit allen, mit denen man über Taro spricht, egal ob Zelensky ist oder ja, die deutsche Seite, ja, man sagt, dass der Taurus Marschflugkörper sehr viel mehr können als zum Beispiel Storm Shadow und französische, dass es deswegen auch nicht vergleichbar ist und die Ukrainer haben geglaubt, dass sie mit dieser Waffe eben die Kertschbrücke zerstören können.
Und vielleicht zur Erklärung, ja, diese Brücke ist so wichtig für den Nachschub der Russen.
Genau, für den Nachschub der Russen. Es wurde ja viel darüber gesprochen, warum der Bundeskanzler das nicht tut. Ich persönlich glaube, dass es wichtig wäre, diese Waffe zu liefern. Ich habe aber auch gleichzeitig Respekt für jeden, der es anders sieht. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir ein bisschen zu verlieren drohen in dieser Debatte, ja, die andere Meinung zuzulassen. Auch in der Frage, wie man mit Russland umgeht. Ich denke, es darf keine zwei Meinungen geben bei der Frage, wer diesen Krieg begonnen hat, wer der Aggressor ist, wie brutal Russland vorgeht, all diese Dinge, ja, wenn jemand das leugnet, dann bin ich nicht mehr für eine Debatte zu haben. Aber wenn es jemanden gibt, der sagt, glaub nicht daran, dass die nächste Waffe dazu führt, sondern dass man dies oder jenes machen sollte, ja, da sollten wir bereit zu sein, auch das zu diskutieren. Und ich glaube, die Debatten auch aufgrund der Medien sicherlich sind da manchmal sehr, sehr heiß geführt. Und interessanterweise, jetzt kann man sagen, okay, es liegt daran, dass so viel Angst gemacht wird, aber wenn wir uns die Taurus-Frage anschauen, gibt es ja eine relativ überwältigende Mehrheit, die dagegen ist. Ja, da sieht man schon einen Unterschied zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung. Man kann sagen, das ist eine Konsequenz der Debatte. Kommt nicht häufig vor, dass ich den Bundeskanzler in Schutz nehme, aber ich glaube, dort zu sitzen als Bundeskanzler und diese Entscheidung zu treffen, schicke ich jetzt diese Waffe oder nicht, das ist was anderes als ich, der den Kommentar schreibt und sagt, die ist wichtig für die Ukraine. Das ist sie, zweifelsohne, wenn man die Brücke treffen könnte, wären wichtige logistische Dinge anders. Die Frage wäre eben, wie reagiert Russland? Und das ist die Angst, die es eben gibt und die real ist.
Wenn Olaf Scholz sagt, wir wollen das nicht, wir schicken keine Taurus-Marschflugkörper, ist das mittlerweile auch schon so leicht Wahlkampf zu sagen, ich bin der Antikriegskanzler?
Ich glaube, er ist da reingeraten, dadurch, dass die Debatte nicht aufgehört hat. Mein Eindruck war, also wir haben das erste Mal enthüllt im Oktober letzten Jahres, als er im Ausschuss darüber gesprochen hat, dass er sie nicht liefern will. Da haben wir darüber geschrieben bzw. berichtet. Hat sich dann nie geäußert, aber die Debatte hörte nicht auf, sowohl aus der Ukraine als auch in Deutschland. Dann hat er, finde ich, sehr seltsam nicht im Bundestag darauf geantwortet, sondern beim dpa-Chefredakteurstreffen, finde ich der falsche Ort. Und dann hat er noch einmal geantwortet, nachdem die Abhörprotokolle rauskamen, bei einem Schultreffen, glaube ich. Ja, also die Orte und die Kommunikation fand ich sehr, sehr seltsam. Wird er nochmal seine Meinung ändern? Ich denke nicht. Denn dafür war das zu sehr Machtwort. Kann es einen Ringtausch geben? Ja. Aber noch einmal, das ist nicht wie bei Panzern. Taurus ist nicht gleich Scalp oder gleich Storm Shadow. Es sind unterschiedliche Systeme. Und zum Beispiel können die Taurus-Marschflugkörper sehr viel einfacher durch feindliche Radarsysteme, durch Navigation fliegen, so erklären es zumindest Experten. Und deswegen wollten und wollen die Ukrainer die Taurus unbedingt. Und ich glaube schon, dass man sich entscheiden muss, in gewisser Weise, wo wollen wir hin? Also was ist unser Ziel oder das europäische Ziel oder meinetwegen das westliche Ziel mit der Ukraine? Denn lassen wir zu, dass die Ukraine diesen Krieg verliert, kann das Risiko sich erhöhen Richtung NATO-Gebiet in unsere Richtung. Das ist das eine Risiko. Das andere Risiko, ich versuche jetzt mal in seinen Kopf zu schauen, was der Kanzler immer mit sich trägt, ist, wie groß könnte das Risiko für uns sein, wenn wir uns zu sehr an diesem Krieg beteiligen und eine Taurus-Marschflugkörper diese Brücke zerstört.
Aber sind wir aus Sicht der Russen nicht eh schon Kriegspartei?
Sicherlich sind wir Kriegspartei, natürlich. Wir sehen ja in allen Fernsehsendungen der Russen, dass sie Berlin bombardieren wollen und so weiter. Aber noch einmal aus politischer oder auch nachrichtendienstlicher Sicht ist natürlich eine Kertschbrücke noch einmal etwas anderes. Ich bin dafür, diese zu liefern und diese Brücke zu zerstören, weil ich glaube, das Risiko, was auf uns zukommt, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, ist wesentlich größer, also wenn die Ukraine nicht gewinnt. Aber die andere Sicht ist, und ich glaube, die verfolgt Olaf Scholz, welches Risiko trägt er bei einer Lieferung, bei einer Zerstörung und was könnte dann passieren?
Jetzt haben die Russen, die Staatsmedien gerade ein internes Gespräch der Bundeswehr, der Luftwaffe abgehört und veröffentlicht dann. Das war am 19.02. wurde dieses Gespräch geführt. Die offene Stelle war wahrscheinlich durch ein Hotel-WLAN in Singapur. Was sagt uns das, dass das auch veröffentlicht wurde? Was will man damit von russischer Seite bewirken?
Ich glaube, es ist relativ klar, man wollte nochmal den Stempel draufdrücken, dass Taurus-Marschflugkörper auf keinen Fall geliefert werden. Denn durch das Gespräch wurden so viele Details öffentlich noch einmal, welche Schwierigkeiten, Möglichkeiten es gibt bei der Lieferung, dass Scholz dann nachher noch einmal gesagt hat, er wird nicht liefern. Und ich glaube, die Russen wussten genau, in welchem Diskursrahmen wir uns befinden. Und Sie wissen ja auch, wie es bei anderen Waffensystemen vorher war. Ja, bei Panzern hat Scholz auch gesagt, er will keine Panzer liefern. Da gab es Armeepolitiker und Minister gesagt, ja, um Gottes Willen, aber was ist, wenn der Leopard mit dem deutschen Abzeichen Richtung russischer Panzer führt, dann was macht dann Putin? Ja, es ist nichts passiert. So. Aber auch da gab es solche Debatten. Das heißt, übersetzt auch, wie viel Angst Putin vor einem Einsatz von Taurus-Marschflugkörpern hat. Ja, ich glaube nicht, dass irgendeine Waffe am Ende ein Gamechanger, kriegsentscheidender, da kommen viele Faktoren dazu. Es geht um Mobilisierung, es geht um Munition, es geht um auch Glück, es geht um strategische Fragen. Aber diese Waffe hätte den Ukrainern schon sehr helfen können.
Wir sehen, dass Putin bei vielen Dingen kurzen Prozess macht. Jetzt ist Alexei Nawalny ja auch sicherlich ermordet worden. Man kann die Todesursache nicht so genau sagen, aber er ist in der Strafkolonie dann tot zusammengebrochen. Zeigt das auch nochmal, wie skrupellos über alle Grenzen hinweg da gehandelt wird?
Ja, dass Putin skrupellos ist, ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Das hat er in den vergangenen Jahrzehnten schon bewiesen. Übrigens auch in Jahrzehnten, wo immer noch viele deutsche Firmen dort Business gemacht haben, wo Leute nach Moskau und St. Petersburg gefahren sind und gefeiert haben und nicht sehen wollten, wer Wladimir Putin ist, wo er herkommt, was er mit dem Land macht, was das für Oppositionelle bedeutet, für Minderheiten. Das ist etwas.
Wir haben auch günstig Energie da gekauft.
Günstig Energie gekauft, genau. Der Tod von Nawalny, ich hatte schon mehrere Monate Informationen darüber, dass es diese Gespräche gab zwischen der Bundesregierung, den Amerikanern und dem Versuch, Nawalny rauszubekommen. Seine Frau hatte sich sehr dafür eingesetzt. Wir haben nie darüber berichtet, um diesen Deal nicht zu gefährden. Das ist etwas, was man als Journalist, glaube ich, trotz des Wunsches, Dinge zu veröffentlichen, nicht tun sollte, ja, was wir auch nicht getan haben. Aber dann nach dem Tod war mir klar, dass dort etwas passiert sein muss. Und dann haben wir auch darüber berichtet, dass es diese Gespräche gab. Und später hat ja auch die Frau von Nawalny dies bestätigt und dass es offenbar kurz vor einem Abschluss stand. Die Lesart, das jetzt die Lesart der russischen Opposition ist, dass Putin so getan hat, als sei er bereit, weil er unbedingt den Tiergartenkiller, der nur wenige Kilometer von hier zugeschlagen hat und einen georgischen Oppositionellen unbedingt aus dem Gefängnis haben will. Warum? Weil er all seinen Diensten und Putin ist selbst Geheimdienstler, beweisen will, wenn ihr eine Tat für mich verübt und ihr gefasst werdet, tue ich alles, um euch rauszubekommen. Das heißt, deswegen hat er Evan wahrscheinlich auch festgenommen, ja, den Wall Street Journal Journalisten, der festsitzt. Und deswegen gab es die Idee, dass Nawalny rauskommen könnte gegen den Tiergartenkiller. Da gab es große interne Diskussionen, auch einzelne Minister in Deutschland, die, glaube ich, dagegen gewesen wären, weil natürlich ist die Frage, wie kannst du jemanden, der jemanden umgebracht hat, in Deutschland austauschen gegen jemanden, der russische Oppositioneller ist, ja, also rechtliche Fragen sozusagen. Aber dass es diese Gespräche gab, das ist mittlerweile bestätigt und möglicherweise, so ist die Argumentation, wäre es für Putin zu gefährlich gewesen, Nawalny freizulassen oder zu teuer gewesen und deswegen hat er ihn umbringen lassen. Das ist jetzt die Lesart der russischen Oppositionellen.
Joe Biden hat 2021 gesagt, ich habe Putin klar gemacht, dass die Konsequenzen für Russland verheerend wären, wenn Nawalny im Gefängnis sterben würde. Allein schon die Wortwahl verheerend wären. Passiert ist jetzt nicht viel? Gibt es dann irgendwelche?
Naja, also Dinge? Sie werden wieder irgendwelche Sanktionen verabschieden. Dürfen nicht vergessen, 21, das war vor dem Krieg, also vor der Vollinvasion des Angriffskriegs in der Ukraine. Dann sind viele Dinge passiert, was Sanktionen angeht, aber er wird mit verheerend offenbar nur Sanktionen gemeint haben.
Paul, wir wollen ja auch ein bisschen mehr über dich erfahren. Jetzt bist du markenübergreifendes journalistisches Gesicht. Kannst du die ganzen verschiedenen Plattformen denn noch alle handeln? Man hat dich ja lange bei Bild TV gesehen, das gibt's jetzt nicht mehr so. Jetzt bist du viel bei Welt. Politico ist, glaube ich, eine weitere Plattform. Dann hast du einen eigenen Podcast. Also
ja, es ist ein bisschen viel geworden, stimmt. Tatsächlich macht mir Podcast momentan am meisten Spaß, weil ich finde, man kann so tief irgendwie einsteigen. Ich finde es auch ganz gut, dass da nicht immer Video dabei ist, also manchmal schon, ja, weil vielleicht Video auch ablenken kann, so von also tiefen Gesprächen. Ja, das fasziniert mich eigentlich am meisten momentan, jetzt abseits der anderen Möglichkeiten. Ja, wie ist das passiert? Ich glaube, du hast den Sender angesprochen, den es dann gab. Ja, ich wollte unbedingt TV auch weitermachen, das war für mich wichtig. Einfach aufgrund der Möglichkeit der Videoproduktion, weil mein Eindruck war, wenn du keinen Sender hast, wo du sozusagen auch Druck hast, etwas zu produzieren, dann passiert das nicht immer. Und was ich immer blöd fand, also ich war jetzt nie der Fan, der gesagt hat, Mensch, finde es jetzt wahnsinnig geil, irgendwie 25 Schalten auf dem Balkon zu haben, aber keine Ahnung vom Thema, ja. Aber ich erzähle jetzt, was da in dpa steht und laber einfach so, das war jetzt nicht so mein Ding. Aber was ich immer wollte, wenn ich jetzt eine exklusive Nachricht hatte zum Beispiel zu irgendetwas, die ich recherchiert habe oder habe ein Interview geführt, dass ich sie auch selbst einordnen kann. Ja? Also das hat mich beim Fernsehen immer gereizt, dass du dann die Möglichkeit hast, es einzuordnen und genau das bei der Frage von Politikerinterviews. Also ich mache grundsätzlich keine Printinterviews oder also geschriebene Online-Interviews, weil ich keine Lust habe auf diesen Autorisierungsprozess in Deutschland. Ja, also du interviewst einen Minister. Bestes Beispiel war Boris Pistorius. Habe ich interviewt jetzt für meinen Podcast und für alle Plattformen. Und wir haben 45 Minuten geredet. War ein tolles Gespräch. Und es war auch ein spontanes Gespräch. Ja, und da ging es dann um Olaf Scholz und ob er Kanzler werden will. Und er hat Dinge gesagt, die einfach aus ihm rauskamen, die auch authentisch waren. Die, weiß ich nicht, einige fanden sie gut, andere schlecht. Du bist als Moderator irgendwie gefordert, gute Fragen zu stellen, ja. So, wie wäre das gewesen, wenn du für Print ausschließlich oder online arbeitest, hättest du ein geiles Interview aufgeschrieben, dann kommt der Sprecher und sagt, nein, also der Herr Pistorius hat das ja ganz, mal da ganz anders, Rotstift hier, ja. Da hast du noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich druck das nicht, aber gut, dann sagt dein Chef auch, Moment mal, du hattest doch ein Interview mit Pistorius, ja. Also dieser Autorisierungswahn in Deutschland, der hat mich immer gestört und deswegen wollte ich unbedingt auch im TV- und Videobereich bleiben. Und da hat sich dann Welt-TV angeboten, finde ich, die einen tollen, wirklich fantastischen Job machen, finde ich, auch gerade bei der Nachrichtenberichterstattung. Und es macht total Spaß, da mit den Kollegen zu arbeiten. Und ich bin nun auch schon ziemlich lange einfach da. Also ich habe angefangen bei Bild 2008 so und deswegen fand ich spannend, auch für andere Marken, oder nehmen wir jetzt das Interview mit Netanyahu zum Beispiel, dass das im US-Markt so eingeschlagen ist, hat natürlich dann auch mit Politico zu tun, denn er hat ja in einem US-Medium dann auf Joe Biden geantwortet, auch wenn es alle Springer-Produkte waren. Ja. Und das ist eine tolle Herausforderung und das macht wahnsinnig Spaß, das machen zu dürfen und ich finde es großartig.
Herausforderungen hattet ihr, glaube ich, bei der Bild auch in den letzten Jahren viele. Hier saß auch schon Kai Diekmann, der war, ich glaube, 16 Jahre Bild-Chefredakteur. Jetzt habt ihr in den letzten 6, 7 Jahren deutlich mehr Chefredakteure so verbraucht. Du hast dich immer als Stellvertreter und in der Führungsposition gehalten, wahrscheinlich weil dein Job einfach auch so outstanding ist. Aber ist da bei euch jetzt Ruhe eingekehrt?
Also es ist großartig mit Marion Horn und Robert Schneider. Sind einfach zwei, die aber auch Jahrzehnte Boulevard-Erfahrung haben. Ich glaube, das ist etwas, was wahnsinnig wichtig ist. Ja, ist total schwer, wenn du jetzt noch nie bei Bild warst, bei Bild reinzukommen und auch zu verstehen, wie das alles läuft. Die Zahlen sind unglaublich erfolgreich. Also wenn wir uns anschauen, wie sich Bild.de zum Beispiel entwickelt, dann brechen die immer neue Rekorde. Und ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, und das ist jetzt fast Selbstkritik, was heißt fast? Ich glaube, wir waren in einer Zeit, es war natürlich auch eine andere Zeit. Also nehmen wir die Corona-Zeit oder nehmen wir die Merkel-Ära, Flüchtlingskrise danach. Also das waren sehr, sehr noch, vielleicht noch politischere Zeiten. Aber da war schon mein Eindruck, dass wir bei Bild manchmal, im Rückblick würde ich das sagen, ja, also damals habe ich es anders gesehen, dass wir zu politisch geworden waren. Und ich glaube schon, dass gerade die beiden es sehr geschafft haben, da wieder einen Mix herzustellen, wo die Leute einfach auch sich mal freuen können und mal lachen können und das irgendwie ja, so, aber dennoch wichtige Nachrichten aus Kriegsregionen stattfinden und Politik stattfindet, also die Leute sich informiert fühlen. Aber insgesamt ist es, glaube ich, ein Produkt gerade, was ganz offensichtlich sehr, sehr vielen Menschen gefällt, dem Werbemarkt auch sehr gefällt. Und deswegen, ja, es ist Ruhe eingekehrt, aber keine Ruhe im Sinne von, das Bild langweilig geworden ist, sondern mehr Menschen than ever sich Bild anschauen.
Es gibt ja diese Doku auf Amazon Prime, ich glaube 7 Folgen, Bild macht Deutschland. Da bist du auch viel zu sehen und man sieht natürlich die ganze Entwicklung zu Corona, wie man da berichtet hat. Und man sieht dich eben auch viel mit Julian Reichelt, dem ehemaligen Chefredakteur. Ihr seid da schon irgendwie so Buddies. Habt ihr immer noch Kontakt?
Das ist jetzt eine sehr private Frage und also es war eine andere Zeit damals und heute ist es anders.
Andere Frage, schaust du Achtung Reichelt? Achtung Reichelt, ja.
Wenn es mir in den sozialen Medien angezeigt wird, ja, kann das passieren.
Okay, das ist nicht dein Lieblingsthema, ich merke schon. Aber
ja, ist alles gut.
Wenn wir mal zu Bild TV kommen, das war ja eigentlich ein gutes Projekt und schon interessante Sendung, die auch einen anderen Ansatz so hatten. Warum glaubst du, dass Bild TV es dann nicht geschafft hat?
Also erstmal glaube ich, dass der Verlag dem Projekt nicht genügend Zeit gegeben hat. Ja, ich glaube, wenn du wirklich dahinter stehst und sagst, du willst einen TV-Sender machen, der bestimmte Marktanteile kommt, dass der mehr Zeit braucht. Ich meine, du weißt das besser als ich. Du kommst ursprünglich aus dem TV-Bereich. Jeder Marktanteil 0,1, 0,2 ist wahnsinnig viel. Das ist das eine. Und es kostet wahnsinnig viel Geld. Das Zweite auch da, nachfolgend betrachtet, glaube ich, waren wir viel zu politisch. Es war natürlich die Corona-Zeit, ja, wir fanden das wahnsinnig toll, dass wir immer mehr Infos haben als die anderen und haben dann immer da irgendwie einen großen Zirkus aufgeführt, was auch total spannend war, ja, also diese Zeit. Und es war auch journalistisch teilweise grandios, ja, weil wir halt immer aus diesen Konferenzen da Informationen hatten, die ganzen Kollegen gesammelt haben und wir dann teilweise SMS vorgelesen haben live.
Dafür bist du ja bekannt.
Ja, aber es war nicht nur ich, es waren viele Kollegen, die dann Informationen hatten. Nur ist Deutschland, ich würde heute sagen, zum Glück nicht so politisch wie die USA. Also Fox News funktioniert eben, weil es in der Küche stattfindet und alle anspeisen und auch die Gesellschaft so radikalisiert ist. Wir waren, denke ich, zu politisch. Und die große Frage, die man sich stellen muss, braucht man heute, also die Fernsehsender, die da sind, ja, die haben alle sicherlich, manche mehr, manche weniger, ihre Berechtigung, aber noch einen neuen dazu in diesen Zeiten, alleine das ist ja schon eine Frage, die man sich stellen muss, ob sich das lohnt.
Paul, bei uns können auch mal die Zuschauer Fragen stellen, die hier vor Ort sind. Und ich schaue mal in die Runde, ob es Fragen gibt. Ich sehe schon eine Hand, hier noch eine zweite Hand. Fangen wir vielleicht mal hier vorne an. Genau, hier vorne.
Hi, Adrian Schmidt bin ich. Danke, Paul, dass du da bist. Meine Frage bezieht sich auf das Image der Bild-Zeitung, das ja wirklich gesellschaftlich nicht gerade gut ist. Und der Hauptvorwurf ist immer, dass Bild durch reißerische Überschriften und auch durch Vereinfachungen das gesellschaftliche Klima zerstört. Was ist da deine Position zu?
Also das gesellschaftliche Klima zerstören. Ich glaube, wenn man sich anschaut, was mittlerweile in den sozialen Medien los ist, ja, also wir haben über YouTube gerade gesprochen und über die Möglichkeiten und die Zuspitzung, die dort passiert, ist die Gefahr dort weitaus größer, als dass du bei der Bild-Zeitung über eine Überschrift stolperst, die jetzt gesellschaftlich eine ja, so tragende Konsequenz hat. Ich finde das auch immer so ein großes Wort, ja, Gesellschaft zerstören. Ich glaube, ich meine, die Menschen sind klug genug, die meisten zumindest, bestimmte Dinge zu sehen oder nicht zu sehen. Ja. Bedeutet das, dass immer alle Überschriften gut sind? Nein. Ja. Ich habe ja auch gerade zum Beispiel über eine Zeit gesprochen, wo ich im Rückblick sagen würde, also ganz persönlich sagen würde zum Beispiel, das war so 2017, 2018 die Zeit, wo Bild wahnsinnig viel über Flüchtlinge geschrieben hat und über Asylanten und dieses Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil ich selbst wahnsinnig viele Flüchtlinge begleitet habe, ja, wo ich es zu hart fand, zu krass fand, zu vielleicht sogar genau das, was du sagst. Auf der anderen Seite bin ich dann wieder in Gedanken gekommen, es war jetzt rund um den Angriff am 7. Oktober, ja, was die andere Seite betrifft. Ja, also wie viele Leute machen bestimmte Überschriften nicht oder Journalisten machen bestimmte Überschriften nicht oder Analysen nicht, weil sie Sorge vor der Auswirkung haben. Ja, also was bedeutet es, wenn ich zum Beispiel 2017 oder 2018 über Probleme im Migrationsbereich geschrieben habe als Journalist. Ja? Wenn du es vergleichst, ein Artikel, der 2017 veröffentlicht wurde und der gleiche Artikel heute. Heute würdest du wahrscheinlich dafür, wärst du Mainstream, ja? Wenn du dir anschaust, auf was Politiker heute sagen und damals gesagt haben. Und 2017 hätte man dir vorgeworfen, du machst die Gesellschaft kaputt. So. Und im Rückblick muss man sagen, derjenige, der sich damals getraut hat, ja, auch mal gegen Widerstände, der nicht gefallen will, der ist eigentlich der mutige Journalist, ja. Und das hat dann auch nichts mit Boulevard zu tun, sondern vielleicht mit einer besseren analytischen Gabe oder dann doch bestimmten Mut, Dinge auszusprechen. Und ich glaube, unser Problem ist nicht so sehr, dass in Medien überspitzte Überschriften oder fokussierte Themen oder so sind, sondern unser Problem ist mindestens genauso, dass sich viele Leute bestimmte Dinge nicht mehr trauen zu sagen oder zu kritisieren.
Wir hatten hier vorne eine Frage von einer Kollegin. Moment, das Mikro kommt.
Paul, also du hast die perfekte Überleitung quasi zu meiner Frage gerade gegeben, weil ich frage mich, wie du es siehst, wo innenpolitisch im Moment die größte Gefahr ist. Ist es der Linksextremismus, der Rechtsextremismus oder der Islamismus? Wir konzentrieren uns ja sehr, sehr stark auf den Rechtsextremismus. Ich persönlich sehe es anders und ich würde mich interessieren, wie du das siehst.
Ja, ich schließe mich da an. Also ich glaube schon, dass wir innenpolitisch, oder ich würde es mal aus einer anderen Sicht sehen, dass zu viele Journalisten in die gleiche Richtung laufen. Ja? Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich einer bin, der das anders betrachtet. Ich war auch eher jemand, der dem Mainstream in gewisser Weise gefolgt ist. Ja? Ich habe 2015, sicherlich auch als Reporter einfach, weil ich 2015 oder immer in Kriegsgebieten war und Flüchtlinge begleitet habe und keine Ahnung, meine Freunde sogar wahrscheinlich eher links sind oder so. Also da kommen wir viel zusammen. Ich glaube, dass wir zu viele Journalisten haben, die ähnlich sozialisiert sind. Dass wir zu wenig Journalisten haben, die zum Beispiel aus einem Arbeiterumfeld kommen, die nicht in Berlin-Mitte wohnen, die auch politisch wo ganz anders hinblicken. Insbesondere, aber nicht nur im öffentlich-rechtlichen Bereich, ganz sicher. Ich glaube, dass da viel zu wenig gegengesteuert wurde, dass dann die eine Kollegin, die mal sich getraut hat, in eine andere Richtung zu gehen, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, vom Bayerischen Rundfunk, glaube ich, die dann da wirklich zerstört wurde, ja, in den sozialen Medien. Und ich glaube schon, dass soziale Medien da eine große Auswirkung oder viel zu große Auswirkungen für Journalisten haben. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als wir Leserbriefe bekommen haben, ja, als Lokalreporter. Und da hat irgendjemand geschrieben, Mensch, dein Artikel, du spinnst ja wohl oder keine Ahnung, ja, und dann hast du das gelesen und den da hingelegt. So, und heute kriegst du halt Tausende oder Millionen Shares bei Twitter und kriegst in den Shitstorm rein und so. Und viele Leute haben Angst, sich dem zu widersetzen. So, das ist, glaube ich, ein Problem. Das ist jetzt die journalistische Perspektive. Wo ist unser größtes Problem in Deutschland? Boah, da kann ich mich, glaube ich, schwer festlegen. Die sind so groß momentan, sowohl in außenpolitischer Natur, wirtschaftlicher Natur und natürlich auch in innenpolitischer Natur, wenn wir sehen, was jetzt bei den Ostwahlen passieren könnte und dann auch im Bund. Da kann ich mich gar nicht festlegen, weil ich glaube, die Probleme waren jahrzehntelang nicht mehr so groß wie jetzt. Gott, wieder schlechte Stimmung verbreitet, ja. Ne?
Können wir vielleicht was Gutes anschließen? Es war ja ein bisschen hinter uns die Frage, dass das Bild vielleicht auch eher in der Vergangenheit gespalten hat. Kann Bild jetzt auch vielleicht zusammenführen?
Zusammen, nein. Ich denke nur über eins nach. Ich glaube, also was ja interessant ist, was ja immer, also ist ja großartig für Bild, ja, dass Bild immer diese riesige Macht zuteil wird, dass man glaubt sozusagen, wenn die das schreiben, dann passiert dies oder jenes. Ich glaube, leider ist es nicht mehr so. Ja, also nicht mehr, vielleicht war es auch noch nie so. Also aber das Bild natürlich eine Verantwortung hat in diesen Zeiten, das glaube ich schon. Und ich finde, dass man die auch ja richtig wahrnimmt. Was ich dann nicht verstehe, ist, wenn dann alle sagen, um Gottes Willen, jetzt machen die Hetze gegen die Grünen, weil sie irgendwie das Heizungsgesetz kritisieren. Ja, da muss ich sagen, mein Gott, das gehört eben zur Politik dazu, ja, dass wir diese Probleme auch der Menschen, das ist jetzt wieder Klischee, aber abseits von Berlin-Mitte eben ansprechen und klar aussprechen. Und dann passiert es vielleicht, dass da Überschriften entstehen, die nicht alle gut finden. Aber zusammenführen, ich weiß auch gar nicht, ob das die Aufgabe sein sollte. Ich glaube, unsere Aufgabe sollte weiter sein, voll darauf hinzuweisen, was außenpolitisch passiert, was in der Ukraine passiert, was in anderen Ländern passiert, was aber natürlich auch innenpolitisch passiert und einfach klar diese Probleme benennen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Wenn wir, weil du auch bei Julian Reichelt gesagt hast, die Frage ist dir sehr privat, wenn wir mal so auf dich gucken, man erfährt immer relativ wenig, finde ich, über dich. Machst du das
bewusst? Was willst du denn wissen?
Naja, ich sag mal so, eine Home-Story gab es jetzt noch nicht. Sowas würdest du eher nicht machen.
Warum auch? Also was habe ich mit, wen soll das interessieren?
Ich finde trotzdem, man bekommt nicht so viel von dir mit. Also hast du für dich da so eine Linie gezogen oder ist das unbewusst?
Nö, also was heißt, man bekommt nicht viel von mir mit? Also zum Beispiel hat, glaube ich mal, als ich 2017, 18 war ich im Iran und habe den Außenminister gefragt, warum er Schwule hängt. Mit Heiko Maas. Und danach hat irgendein US-Magazin oder Washington Post geschrieben, dass ich eben selbst schwul bin. Ja? Und hat das kann man nachlesen. Da fragen mich manche, ob das danach ein bisschen schwieriger wurde, aus Afghanistan zu berichten, weil es bei Wikipedia zu lesen ist. Ja? Also das ist halt immer die Frage, wie viel man preisgibt, aber das habe ich tatsächlich gar nicht preisgegeben, sondern irgendjemand hat das geschrieben. Ansonsten Ich bin ja auch die meiste Zeit nicht da. Also ich bin ja 52
Tage oder 300 Tage. Das heißt, du hast hier gar kein Leben, weil du immer auf der Überholspur bist.
Nein, was heißt kein Leben? Natürlich, ich habe meine Freunde, mein Leben, aber es ist natürlich nicht so leicht, wenn du das seit 10 Jahren machst. Ne? Dann bist du einfach, bisschen gestört wahrscheinlich auch.
Und auch mit Partnerschaft ist es dann nicht so leicht?
Nee, das ist schwer, das stimmt, ja.
Aber du das gerade selber gesagt hast, dass du schwul bist, du bist ja jetzt auch kein Aktivist für LGBT-Rights oder so.
Ich glaube, das liegt daran, dass ich einfach aus so vielen Gebieten berichtet habe und so viele Probleme gesehen habe, dass ich dann immer denke, es gibt so viel anderes auch, für das man sich einsetzen könnte. Und warum muss ich jetzt als schwuler Mann unbedingt zum CSD gehen? Ja, wo ich denke, das ist jetzt irgendwie okay, die feiern da, feiern kann ich auch woanders. Ja, also was gibt mir das so in dem Moment oder warum bin ich da wichtig? Was schon, glaube ich, ein Thema ist und was mich sehr bestürzt, ist so, wie mittlerweile mit Transgendern umgegangen wird und wie da gehetzt wird und wie Leute dort irgendwie fertig gemacht werden, wo man, finde ich, schon an die Zeit denkt, die vielleicht in den, weiß ich nicht, 60er, 70ern Schwule durchgemacht haben. Von daher finde ich es absolut wichtig, sich dort einzusetzen. Und dennoch finde ich, dass gerade auch Schwule aufpassen müssen, nicht immer zu denken, es ginge nur um sie oder um Transgender in dem Fall, sondern sich dann eben genauso hoffentlich für andere einsetzen. Und sozusagen das Thema, ich finde, ich habe immer so ein Problem damit zu sagen, das so singulär zu betrachten. Nur weil ich jetzt schwul bin, so warum?
Ich gucke nochmal in die Runde und es gehen gleich hier zwei Hände hoch. Fangen wir vielleicht hier vorne an. Ganz vorne, Mikro kommt.
Stefanie Puhls, ich habe noch mal eine Frage an den Kriegsreporter Paul Ronsheimer, weil du vorhin gesagt hast, du bist die meiste Zeit des Jahres eben nicht in Deutschland. Und dann hat man ja auch eine Außenperspektive. Und ich fand es ganz eindrücklich, wie du so geschildert hast, wie es losging mit Maidan, mit dem Krieg in der Ostukraine. Und dass man dann natürlich einen ganz anderen Blick darauf hat und teilweise auch daran verzweifeln kann, wie hier Politik einfach weitergemacht wird, wie weiter an Nord Stream festgehalten wurde und wie es eigentlich überhaupt nicht in der öffentlichen Wahrnehmung dieser Krieg überhaupt vorhanden war. Was ist denn das, was wir jetzt übersehen?
Ich glaube, wir übersehen immer noch die Gefahr, die nach der Ukraine besteht. Ich glaube, für viele ist sie sehr theoretisch, im Sinne von, ach Mensch, es ist doch sehr weit weg, ja, und selbst Kiew kennen viele nicht, waren da noch nie, ist eben irgendwie weit weg und wird der schon nicht machen. Also sozusagen diese Manie des Wladimir Putin. Und auch wenn es dir jetzt unzählige Politiker sagen, habe ich nicht das Gefühl, dass es in der Bevölkerung wirklich angekommen ist. Und die direkte Gefahr, die für baltische Staaten besteht, die für dann weitere Staaten besteht, die Unberechenbarkeit von ihm, die ist schon wieder ein bisschen nach 2 Jahren, ne, so, also verblasst. Und ich glaube, das ist etwas, was wir total übersehen, aus meiner Sicht. Und das ist ja auch eine interessante Frage, eigentlich rein theoretisch so, wenn man dann über Journalismus nachdenkt. Ne? Ich meine, wie viel haben wir über Syrien berichtet zum Beispiel, über Assad, was er da tut, über die Bomben und welche Konsequenzen hatte es. Ne? Obama hat eine rote Linie angekündigt und hat dann nichts getan, als es Chemiewaffen gab. So, und das Gleiche kann man, wenn man an 2014 denkt, da gab es tolle Reporter von ganz vielen anderen Medien, die das Gleiche gesagt und geschrieben haben wie ich. Ja? Also es gab auch andere, die es immer noch verharmlost haben, würde ich sagen. Ich denke, ein großes Problem zum Beispiel, dass ARD und ZDF, ich will jetzt gar nicht da Bashing betreiben, sondern dass sie gesagt haben, okay, wir machen weiterhin die Berichterstattung aus Moskau, ja, über Kiew, immer mit diesem Blick aus dem Russischen auf die Ukraine, was wir heute auch kritisch sehen.
Aber was ist denn die Konsequenz dann für den Journalismus?
Der Journalismus muss weitermachen, ja. Also der Journalismus muss vielleicht noch lauter sein, der Journalismus muss noch stärker sein. Ich finde es schlimm, dass so viel eingespart wird, auch ich glaube, dass der öffentlich-rechtliche Bereich auch weiterhin wahnsinnig wichtig bleibt in Deutschland und wichtig bleiben sollte, nur man die richtigen Schlüsse ziehen sollte, nämlich Journalismus zu stärken und nicht für Dinge Geld auszugeben, die eher ins Privatfernsehen gehören. Ja, also ich glaube, wir bräuchten noch mehr Korrespondentenbüros, wir bräuchten noch mehr Möglichkeiten für Reporter eben offen zu arbeiten. Das ist alles, was man mit Steuergeld machen könnte. Was die anderen angeht, die müssen es schaffen, ihren Journalismus selbst zu finanzieren, weil sonst sind sie nicht mehr unabhängig.
Wir hatten hier vorne die nächste Frage.
Hi Paul, mein Name ist Celine. Wir hatten schon einmal das Vergnügen, miteinander zu sprechen. Und da hast du auch ausführlich über dein Leben erzählt und wie du zum Kriegsjournalismus kamst. Meine Frage ist, und zwar gibt es den Spruch, only bad news are good news. Inwiefern stimmst du dazu und empfindest du es so, dass es in der Medienlandschaft eine Gewichtung der Bad News gibt?
Naja, im Kriegsgeschehen ist das sicher eine Frage der Definition. Ja? Vielleicht gibt es dann gute Nachrichten, also für mich zumindest, in dem Moment, als die Russen aus Kiew abzogen. Ja? Das sind tolle Nachrichten. Oder als sie, finde ich, Gebiete zurückerobert haben. Ganz grundsätzlich, ja, natürlich gibt es mehr Bad News, weil meistens, wenn Dinge etwas passieren, hat es negative Konsequenzen oder hat es Konsequenzen, die als negativ ausgelegt werden können. Bei Good News, ich habe immer so, aber ich habe ja gerade über die Wertung gesprochen, dass ich glaube, dass zum Beispiel Bild mittlerweile positiver ist als vor, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Jahren, weil man mehr darauf Wert legt, auch anderes reinzubringen. Aber was sind dann Good News? Ne? Das sind vielleicht Unterhaltung, Sport, sicherlich auch Nachrichtengeschichten, die man finden kann. Oder was meinst du mit Good News?
Naja, also ich meine, only bad news are good news. Also dass du quasi
nur, der deine, Verkauf, Arbeit, meinst du?
Nur deine Arbeit machen kannst, weil es eben diese schlechten Nachrichten gibt.
Ach, so meinst
und
du.
Und vor allem ist es ja auch so empfinde ich es zumindest, dass viele aus der Medienlandschaft sich auf ein großes Thema stürzen, aber dann, es gibt ja auch noch ganz viele andere schlechte Nachrichten, gar nicht wirklich drauf geachtet wird, eben weil es nicht geklickt wird. Und da ist ja halt...
Ja, das kann ich in dem Fall nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das große Thema Ukraine nehme, wo ich jetzt eben seit 10 Jahren berichte, ja, und auch nicht aufgehört habe, als es scheinbar uninteressant war. Und bei jungen Journalisten würde ich immer sagen, bleib unbedingt dabei, ja, bei dem Thema, das dich fesselt und das dich interessiert, unabhängig davon, wie groß gerade die Interessenslage ist. Ja. Denn die kann immer wieder kommen oder die kann zurückgehen. So war das bei der Ukraine auch. Wir haben weiter berichtet damals, auch als es natürlich jetzt nicht in dem Umfang wie heute, aber schon sehr intensiv und nicht nur ich, sondern auch andere Kollegen, zum Beispiel Jürgen Röpke und andere. Ja, also ich glaube, würde mich zum Beispiel, also wenn ich jetzt überlege, wenn jetzt der Ukraine-Krieg endlich vorbei wäre, ja, und der Krieg in Gaza und nehmen wir an, alle Krisen wären plötzlich vorbei. Also ich wäre, glaube ich, ziemlich glücklich und würde mich auf meinen Podcast konzentrieren und vielleicht mal so positive Menschen interviewen oder, also da hätte ich total Lust zu. Also was ich schon sagen muss, meine zweite Leidenschaft ist schon, Gespräche zu führen, also zuzuhören, gar nicht selbst so viel zu reden, aber in einer intensiven Gesprächssituation mit Menschen zu sein und ich glaube, wenn man lange dabei war, ich kann auch immer nur empfehlen, im Lokalen anzufangen, ja, im Lokaljournalismus, weil du einfach wahnsinnig lernst, mit Menschen umzugehen und zuzuhören.
Weil du eben gerade meintest, dass ihr trotzdem weiter berichtet hattet,
während der Ukraine-Zeit, jetzt nach 2014, im Sudan zum Beispiel, ist aktuell eines der größten Hungerkrisen, die gerade anstehen, ja. Aber keiner reist in den Sudan, um von dort aus zu berichten.
Hast du vollkommen recht.
Also gibt es dann doch eine Gewichtung quasi, was
ja, für uns... Ja, natürlich, also genau, aber da würde ich jetzt nicht die Gewichtung nehmen, das ist noch schlimmer als das andere, sondern da wäre es eher die Gewichtung, was ist näher dran an Deutschland oder wo ist das Interesse in dem Moment höher, so dramatisch das ist, ja. Und natürlich gibt es bei, da muss man jetzt gar nicht Bild nehmen, wenn wir jetzt mal CNN, BBC oder andere anschauen, die haben natürlich auch nur eine gewisse Zeit für Krise, ja, weil sie sagen, wir können jetzt nicht nach der Reportage der Ukraine über Afghanistan, Gaza, Sudan, also sozusagen 3 Stunden Krise, dann schaut niemand mehr zu. Ja? Und natürlich wird eine Gewichtung vorgenommen.
Paul, schaffen wir es jetzt, dieses Gespräch positiv zu beenden? Gibt es positive Nachrichten, die wir über die Ukraine und ein Ende des Krieges sagen könnten?
Puh. Positive Nachricht. Ich glaube, dass Tschechien es geschafft hat, Artilleriemunition zu finden, ja, die 800.000. Dass, glaube ich, Europa aufwacht durch Macron und Scholz im Streit, aber vielleicht doch, dass Joe Biden einen hellen Moment hatte, denn wenn ich das aus ukrainischer Perspektive betrachte, ist natürlich für die Ukraine besser wäre, wenn er Präsident wird. Dass Zelensky und Saluschny sich versöhnt haben, so ein bisschen zumindest. Saluschny jetzt Botschafter, der frühere General in Großbritannien wird. Ja, aber also von der Front, auch da kann man sagen, ja, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass nicht größere Städte längst eingenommen wurden. Denn wenn man immer noch betrachtet, dass es eine der größten Armeen der Welt ist, die dort kämpft, dann ist es immer noch heldenhaft, wie die Ukrainer sich schlagen.
Und wenn wir von dem Politischen nochmal wegkommen, was sind deine positiven Nachrichten 24? Paul Ronsheimer, Doppelpunkt.
Berichtet, das reicht total.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Dankeschön, dass du heute da warst. Danke. Alles Gute, bleib immer sicher und komm gut nach Hause wieder zurück.
Danke.
Liebe Zuschauer, wir sehen uns wieder im April beim Salon Finkeplatz. Bis dann, alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.